das Thema ist halt in Insolvenz als Unternehmer, speziell jetzt als insolventer Unternehmer, da fährst du nicht mehr, sondern da sitzt du hinten auf dem Rücksitz und du wirst gefahren.
Gestalten oder nur reagieren? Was entscheidet? Das erfährst du hier mit herausragenden Persönlichkeiten an meiner Seite. Gestalten statt jammern. Ich bin dein Host, Kai-Michael Kissebert. Hallo, schön, dass du heute wieder reinhörst. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist bekanntermaßen nicht ganz so einfach und wir sprechen an vielen Stellen über Insolvenzen. Das ist ein Thema, was unser heutiger Gast sehr bitter am eigenen Leib erfahren musste. Nachdem sein Unternehmen mittlerweile 100 Jahre bestand, war wenige Tage nach der Jubiläumsfeier auf einmal der Ofen aus und es hieß erst einmal Insolvenzantrag. Was ich so unglaublich bemerkenswert finde, ist, dass mein heutiger Gast Lösungen gefunden hat und gestaltet hat. Wir werden sehen, dass er große Einschnitte hinnehmen musste, auch viele Prozente seiner Unternehmensanteile abgegeben hat, aber immer getrieben war von einem Punkt. Es wird gestaltet, es wird nicht gejammert. Wir finden eine Lösung. Das Unternehmen geht heute stärker denn je aus der ganzen Situation hervor und insofern glaube ich, ist das eine Folge, die ganz besonders Mut macht und vielleicht auch vielen, die jetzt gerade in der Gestaltungsfrage stecken, Orientierung geben kann. Wie kann es weitergehen? Wie gehe ich damit um? Wie arbeite ich mich aus Krisen raus? Das ist die Folge, die hier auf jeden Fall zu hören ist und damit ganz herzlich willkommen, Hans-Jörg Vollert.
Ja, vielen Dank, Kai. Herzlich willkommen bei uns hier in Weinsberg. Ich habe ja gerade gelernt, dass du auch Weinsberger bist, also war die Anfahrt ja nicht ganz so weit.
Die Anfahrt war sehr kurz, vielen Dank für die Einladung. Ja, Hans-Jörg, 100 Jahre Unternehmensjubiläum, zwei Großprojekte akquiriert im letzten Jahr und wenige Wochen später kündigen dann die Banken Aval-Bürgschaften. Wie geht's einem da, wenn man ein paar Tage zuvor nochmal gefeiert hat und dann im Prinzip gesagt hat, hey, es geht jetzt in die nächsten 100 Jahre rein?
Ganz schwierig. Also wir wussten ja, dass wir in schwierigem Fahrwasser unterwegs sind. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Krise dann irgendwo über einen hereinbricht. Wir wussten also auch schon zwei Jahre vorm Jubiläum, dass wir in schwerem Fahrwasser unterwegs sind. Das Jubiläum an sich lässt sich halt nicht verschieben. Das ist ein bisschen wie Weihnachten. Wir haben uns lange überlegt, was können wir da tun. Also richtig ins Konzept gepasst hat es uns natürlich nicht. Wir haben aber dann die Budgets runtergenommen, dass es so auch in die Zeit passt und haben dann gesagt, also es wäre, glaube ich, ein fatales Signal an den Markt, wenn wir sagen, wir würden das 100-Jährige jetzt nicht feiern, um diese Ausgaben dann zu sparen. Von der Gesamtsituation, wir hatten wie immer eine Krise, ist ja nicht ein singuläres Ereignis. Wir hatten ein paar Dinge, die uns halt extrem beschäftigt hatten. Wir haben einen großen Schiedsgerichtsprozess 2019 verloren, wo uns sehr viel Liquidität mehr oder weniger abgeraucht ist. Sind dann mit einem Husten, sage ich mal, mit so einem leichten grippalen Infekt dann in diese Corona-Zeit gegangen, die für uns als Maschinenanlagebauer brutal war. Wir hatten ja auf der ganzen Welt Baustellen, wir mussten die Leute heimbringen, wir durften auch nirgends mehr hin. Es wurde auch nichts mehr vergeben, es gab keine Verhandlungen, es war ja mal ein halbes Jahr beim Auftragseingang quasi fast gar nichts los. Dann haben wir uns so weit wieder berappelt. Ich weiß noch, wir hatten immer auch über das Thema Russland diskutiert, was machen wir mit Russland 2014, dieses Thema auf der Krim. Wir haben gesagt, ja, also Russland war ein sehr attraktiver Markt für uns, hochpreisig. Haben das dann gehalten. Wir hatten dann am Vortag der Ukraine, des Beginn des Ukraine-Kriegs, 14 Millionen Euro Russland-Aufträge in den Büchern. Da kam zwei Wochen vorher der letzte. Und wie gesagt, wir waren dann eigentlich frohen Mutes, dass wir das alles gut hinkriegen. Dann kam der Ukraine-Krieg und auf einmal wusste man, was alles aus der Ukraine kommt, vom Stahl, vom Neon, von verschiedensten Materialien, hatte dann extreme Preissteigerungen. Wir mussten für ein Großprojekt in Frankfurt das Material kaufen. Dann war der Lockdown in China, dann, wo wir noch Kugellager ausfliegen mussten, da 50.000 Euro mehr Kosten, da 100.000 Euro mehr Kosten. Und Und dann kam im Prinzip in dem Jahr 24, 25 dann noch eine Auftragsflaute dazu. Das war relativ schwierig. Und dann sind wir so in diese Zeit reingegangen und sind dann von einer Bank in die Sanierung übergeleitet worden. Das war aber auch erst im April 2025. Und hatten dann eine Poolsitzung Ende Mai, wo dann auch klarer Auftrag kam der Banken, IDW-S6-Gutachten, wir auftragen Sanierungsgutachten, also so ein Gutachten, was die Banken heute brauchen, damit es überhaupt weitergeht. Hat sich dann auf einen Standstill geeinigt. Das heißt also auch, dass die, so hatten wir es damals verstanden, dass die Linien offen bleiben. Und
Die Kreditlinien.
Die Kreditlinien, ja. Also wir haben ja im Prinzip eigentlich nie groß Barkredite gehabt, sondern im Wesentlichen finanziert sich das Unternehmen, hat sich das Unternehmen über Avale finanziert. Mhm. Und wir waren dann an zwei Großprojekten dann auch dran, die wir dann auch akquiriert haben. Und das Jubiläum war dann dazwischen. Also wir haben praktisch schon mal gesagt, also das Jubiläum war Ende Juni. Bis Ende Juni werden wir keine Avale brauchen, aber im Juli, da wird es wieder losgehen, weil wir da in einigen Dingen dran sind und wie gesagt, wir dann auch geglaubt haben, dass wir die Talsohle dann durchschritten haben. Mhm. Dann haben wir das Jubiläum gefeiert, nachdem wir ja jetzt im Prinzip dann mit den Banken das grundsätzliche Verständnis hatten, also IDW S6 beauftragen, wo dann die Ergebnisse irgendwann, glaube ich, Ende September vorgelegen wären und war klar, wir sind unter den gegebenen Prämissen diese 13 Wochen durchfinanziert. Hat natürlich für uns, ganz klar, mit Neuaufträgen. Und als das Jubiläum dann rum war, die Anfang Juli, haben wir dann die Avale beantragt. Und dann haben uns die Banken die nicht gegeben. Dann haben wir natürlich schon gemerkt, wer vielleicht mal in der Situation war mit Banken, das ist nicht unbedingt eine offene Kommunikation, sondern das ist schon etwas, was sehr verklausuliert daherkommt und wo natürlich auch, ja, jeden Tag manchmal vielleicht eine andere Marschrichtung dann ausgegeben wird. Also wir hatten ja gesagt, okay, wir brauchen die Avale und dann, ja, Standstill heißt ja vielleicht doch eher keine neuen Avale, jetzt müssen wir doch mal abwarten und und dann müssen wir in die Kalkulation reinschauen. Wir haben dann die Kalkulation, wir haben eigentlich den gesamten Informationsbedarf abgeliefert. Unser Hauptproblem war, und das wird dir aber natürlich in diesen Runden nicht gesagt. Unser Hauptproblem war, wir haben den Banken einige Jahre zuvor ausreichend Sicherheiten gegeben und wir hatten einfach das Problem, dass, ein Freund hat es mal zu mir gesagt, du musst es so vorstellen, die Banken gucken nur drauf, was ist das Risiko jetzt, Beginnsanierung, und was ist das Risiko Endesanierung. Und unser Problem war, dass das Risiko null war, jetzt. Mhm. Und dann kann das Risiko in Zukunft nicht geringer werden. Ja. Weil, sagen wir, wir hatten den Banken Sicherheiten gegeben, war das Obligo dreimal so hoch wie quasi zu der Zeit. Wir hatten noch nie so eine geringe Auslastung des Avalrahmens. Und es war klar für die Banken über die Sicherheiten, dass wenn sie jetzt gehen, bekommen sie alles zurück. Mhm. Und was dann vielleicht in ein oder zwei Jahren war, das weiß man nicht. Und dann gibt es für die Bank letztendlich nur eine Entscheidung und das heißt dann gehen. Das ist aber irgendwas, was dir die Banken natürlich nicht direkt ins Gesicht sagen, aber das ist das vom Risikomanagement, können die heute auch aufgrund der Regulierung fast gar nicht anders entscheiden.
Ja, aber ist dann schon ein heftiger Schlag, wenn man da eben mit den vermeintlichen Partnern am Tisch sitzt und dann eben der Boden unter die Füße weggezogen bekommt in dem Moment.
Es ist brutal. Ja. Es ist brutal und wir haben das auch im Haus immer wieder diskutiert, werden wir da fallen gelassen, werden wir nicht fallen gelassen. Also ich hätte das nie gedacht. Mhm. Ich habe eine Bank noch am Jubiläum, weil wir mit denen über 100 Jahre Geschäfte machen, habe ich noch gelobt. Und also auch die Vorständin, die da war, hat noch gesagt, sie hätte eigentlich ein gutes Gefühl für die Sanierung. Das Problem ist, wenn du in diesen Sanierungsabteilungen bist, da redet kein Markt mehr mit. Ja. Das hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und wir haben inzwischen viele Banker auch schon so ein bisschen berichtet, wie gesagt, wie die Spielregeln dort sind. Sehr schwierig. Unser Hauptproblem war einfach, dass die Banken letztendlich übersichert waren.
Mhm. Ja, ich meine, da könnte man ja schon dann ins Jammern verfalle in so einer Situation als 100% Gesellschafter. Aber was ich bei dir dann auch unglaublich krass fand, dass du eben dann auch nach so einer kurzen Zeit mit den 6 Monaten nach dem Insolvenzverfahren dann auch einen konkreten Lösungsvorschlag hattest. Und ja, vielleicht kannst du mal unseren Hörern ein bisschen mitnehmen, wie du das für dich hinbekommen hast, dann im Rahmen des Insolvenzantrags dann auf Gestaltung umzuschalten und dann nicht in das Jammern zu versinken. Und ja, was waren da so deine Antreiber? Waren das die Mitarbeiter? War es deine Family? Was hat dich in diesen Gestaltungsdrang gebracht? Oder war es einfach die Verantwortung gegenüber der Familienhistorie mit Vater und Großvater im Unternehmen?
Gut, es ist natürlich ein schwieriger Prozess in einer Insolvenz, die dann auch nicht in Eigenverwaltung war, weil wir hätten auch die Finanzmittel gehabt, Insolvenz in Eigenverwaltung zu machen. Das haben auch die Banken abgelehnt, das weiß ich bis heute nicht warum. Insolvenzverwalter kamen, wir haben, denke ich, einen relativ schnellen guten Draht auch zueinander gefunden und wir haben viele Dinge, die wir vorher schon auch umsetzen wollten, dann in der Insolvenz umsetzen können. Mhm. Es ist als Unternehmer etwas frustrierend, wenn man sieht, was in einer Insolvenz auf einmal geht. Also wenn du normal restrukturierst, die Restrukturierungskosten in Deutschland aufgrund unserer gesetzlichen Rahmenbedingungen sind extrem teuer. Wir haben das also mal durchgerechnet, diese Aufspaltung der Firma, den Betonfertigteilbereich und den Intralogistikbereich, was wir ja dann auch gemacht haben. Das hätte uns damals, glaube ich, um die 4 Millionen Euro gekostet. Der Insolvenzverwalter hat das für ein bisschen mehr wie 500.000 Euro gemacht, weil er halt einfach andere Rahmenbedingungen hat. Das empfand ich als extrem frustrierend, weil ein Bosch, ein VW, ein Mercedes und wie sie alle heißen, die können sich natürlich diese milliardenschweren Restrukturierungen, zwar auch unter Schmerzen, aber die können die sich leisten. Ja. Der Mittelstand kann sich das an vielen Stellen schlichtweg gar nicht leisten, weil er das Geld nicht hat. Mhm. Und dann letztendlich ist die Frage, wie geht es dann weiter? Mhm. Und also wie gesagt, von dem her war relativ klar, schnell klar, wie wir diesen Weg gehen, weil ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, die Firmenaufspaltung, wäre es von den möglichen Investoren sehr überschaubar geblieben. Dadurch, dass wir das dann aber aufgespaltet haben, gab es für jeden Bereich wirklich großes Interesse. Auch der Insolvenzverwalter, der Herr Hornung, hat dann zu mir gesagt, Mensch, Herr Vollert, also sowas hatte ich jetzt die letzten Monate und Jahre eigentlich nicht mehr, dass so großes Interesse an einer Firma besteht, dass Kunden kommen und sagen, Mensch, wenn die Firma verschwindet, dann haben wir ein Problem. Das war also schon besonders. Mhm. Jetzt ist halt die Kunst im Insolvenzverfahren, meine Anwälte haben das dann so gesagt, das Thema ist halt in Insolvenz als Unternehmer, speziell jetzt als insolventer Unternehmer, da fährst du nicht mehr, sondern da sitzt du hinten auf dem Rücksitz und du wirst gefahren.
Ja.
Und die Kunst ist jetzt bei aller Niedergeschlagenheit und bei allem, was man da vielleicht ins Grübeln kommen könnte und bei allem, wie es einem da auch schlecht geht, dann doch vielleicht ein bisschen, sage ich mal, zumindest die Richtung dann mitbestimmen zu können. Ich glaube, in Summe ist uns da auch wirklich was Gutes gelungen. Es ist natürlich bitter, wenn halt von 240 Mitarbeitern 80 den Arbeitsplatz verlieren, aber erstens ist es notwendig, damit es überhaupt weitergeht. Es nützt ja nichts, wenn es mit 240 Mitarbeitern dann in Summe wieder nach 12 Monaten der nächste Insolvenzantrag kommt, weil es einfach nicht trägt. Wir haben verschiedene Konzepte durchgerechnet. Alle Unternehmer haben gesagt, starte so schlank wie möglich. Das haben wir auch gemacht. Ist auch gut so, weil die Welt wartet nicht auf einen. Das ist schon extrem, wenn man dann auch so im Neustart ist, was dann halt natürlich wie ein Startup, die ersten 6 Monate bist du halt mal mehr oder weniger, hast halt deine Kosten und musst ja gucken, da lebst du dann von der Substanz. Ich denke, wir haben eine wirklich gute Lösung gefunden, wir haben das aufgespalten in den Betonfertigteilbereich mit einem Investor aus Finnland, den wir schon lange kennen. Da sind die Produkte absolut komplementär, das passt super zueinander. Das, was er nicht hatte, haben wir. Was wir nicht hatten, hatte er. Ich denke, das ist eine sehr gute Lösung. Die sind noch bis Ende Juli bei uns im Haus. Die werden dann hier in Weinsberg eine dauerhafte Bleibe dann beziehen. Für den anderen Bereich hatten wir mehrere Optionen. Es hat sich dann im Prinzip ein ehemaliger Lieferant gemeinsam mit mir dann durchgesetzt, oder ein Lieferant von uns durchgesetzt. Das ist ein Stahlbauer aus Tschechien, gehört auch einer tschechischen Familienunternehmen, sind zwei Brüder, 38 und 40 Jahre alt. Da hatten wir eigentlich wirklich das ist getragen von einem gegenseitigen Respekt. Da haben wir eine gute Lösung gefunden. Aber das war kein Selbstläufer. Also das muss man ganz klar sagen. Da ist natürlich, große Konzerne haben sich interessiert. Da würde vermutlich der Name Vollert überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es wären auch deutlich weniger Arbeitsplätze gesichert worden. Das muss man ganz klar sagen. Dass sich das jetzt so durchgesetzt hat, das war dann schon auch ein hartes Stück Arbeit. Und für einen selber, das Riesenproblem ist, man muss ja eine gewisse Zuversicht ausstrahlen, auch den Mitarbeitern gesagt, Leute, Insolvenzverwalter hat gesagt, das ist keine normale Insolvenz, wie ihr es gerade habt. Ihr könnt euch das alle angucken. Und für die Leute, die dann gehen müssen, wird es, das war auch klar, weil die Finanzmittel dann mehr oder weniger da waren, wird es auch eine vernünftige Lösung geben. Mhm. Also für die Leute, die gehen mussten, gab es dann 6 Monate Transfergesellschaft, 80% vom letzten Netto, auch mit noch gewissen Prämien. Also das Maximale, was unter Insolvenzgesichtspunkten geht. Und ich weiß auch heute, dass von den 80 Leuten, also die dann auch wirklich sich weiter vermitteln haben lassen wollen, die allermeisten dann auch wirklich einen neuen Job gefunden haben.
Also war Motivation dann schon auch, sich die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern zu halten, aber auch den Namen irgendwo dann noch beizubehalten nach Möglichkeit.
Es ist eine Mischung aus vielem. Also natürlich, es geht auch um mich selber. Also ich habe dieses Geschäft jetzt, seit ich 29 bin, ich war ja selber Existenzgründer, habe das damals übernommen, habe das gemacht. Ich habe dann zum Zeitpunkt der Insolvenz, haben wir jetzt auch zu meiner Frau gesagt, wir rechnen jetzt mal ein Jahr lang mit keinen Einnahmen. Wir geben uns da eine gewisse Zeit. Wir haben dann auch überlegt, soll ich mir einen Plan B noch überlegen, Unternehmensberatung, Consulting, was gibt's? Habe mich dann aber auch mit ein paar Leuten, mit denen ich da mal wirklich gut unterhalten habe, die mich da auch beraten haben, haben gesagt, komm, lass mal den Plan B sein. Das Problem ist, wenn du zu viel über Plan B nachdenkst, dann kommt der auch irgendwann. Sondern habe dann wirklich alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, ich glaube an dieses Unternehmen und ich glaube auch daran, dass wir da eine gute Zukunft gehen. Und ich glaube auch, dass das, was da uns passiert ist, zum ersten nicht ganz fair war und zum zweiten auch wirklich was Singuläres und jetzt nicht einem Unternehmen geschuldet, das jetzt per se strukturell krank gewesen wäre. Mhm. Und wie gesagt, dann sind wir das angegangen, das mit der Aufspaltung. Viele Investoren haben auch ja mich angesprochen, die habe ich dann wieder an Insolvenzverwalter, die habe ich dann praktisch auch in das Verfahren irgendwo mit reingebracht. Und es war kein Selbstläufer, auch das ist klar. Es gab da auch viele Niederlagen zwischendrin. Natürlich, der erste Wunschpartner, den wir hatten, der hat dann abgesagt. Dann ging es darum, einen zweiten wieder zu akquirieren. Also sie haben eine Achterbahnfahrt, das ist brutal.
Ja. Ja, ich meine, allein die Kündigung der Mitarbeiter. Also ich musste ja in der Vergangenheit auch mehrfach Mitarbeiter entlassen, habe zweimal einen Standort schließen müssen. Und von daher kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das ja schon einem sehr nahe geht, wenn man dann Mitarbeiter, die man auch noch persönlich kennt, also nicht nur irgendwelche Zahlen oder Mitarbeiternummern, die man irgendwo hat, dann das die Botschaft zu überbringen. Und in dem Moment es sind ja nicht die Mitarbeiter alleine, es ist ja dann letztendlich auch noch eine Familie dahinter bei den Meister, also eine Vielzahl von Schicksalen und das denen dann irgendwie plausibel zu erklären, wie die Situation dann sich eben darstellt, ist dann schon extrem schwierig und ist auch eine Gratwanderung generell in der Kommunikation, dann eben den zu bleibenden Mitarbeitern dann halt auch positive Signale zu geben, damit dann nicht die wichtigen Mitarbeiter auch gehen für den Neustart und trotzdem halt empathisch mit den zu Kündigenden umzugehen. Und bei dir kam ja noch dazu, dass du auch im Ehrenamt dann tätig bist und damals auch schon warst als Vizepräsident der IHK und das ist ja dann ja, schon Shitstorm verdächtig, dass so nach dem Motto IHK-Vizepräsident entlässt ein Drittel seiner Mitarbeiter. Und nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit durch den Prozess, wie du das geschafft hast, dass dann die Kommunikation so ruhig abgelaufen ist und wie du das gestaltet hast.
Also es ist vollkommen klar, so ein Prozess, wenn man sich von Mitarbeitern trennen muss, auch von Mitarbeitern, die lang da waren, das ist nichts Schönes. Mhm. Nur das Thema ist halt immer, jeder, der unternehmerisch tätig ist, weiß, mit faulen Kompromissen oder mit dieser Thematik ausweichen, wird es auch nicht funktionieren. Mhm. Wenn wir das Konzept durchgerechnet haben, war vollkommen klar, wie viel wir mit an Bord nehmen können. Und bei dem Thema, wo die Betonfertigteile gelandet sind, war es letztendlich genauso. Die hatten ganz klar auf dem Businessplan das vorgegeben, das funktioniert. Und dann muss man das umsetzen, weil es nützt nichts, wenn man da leere Versprechungen macht und am Ende des Tages dann, wie gesagt, ein halbes Jahr später muss man nochmal nachsteuern oder dann doch wieder Leute, denen man Hoffnung gemacht hat, die dann enttäuschen, sondern das Konzept muss dann fliegen. Wie gesagt, es ist schwierig, weil man selber ja gar nicht weiß, was bei rauskommt. Also ich wusste ja bis zum Schluss auch nicht, bin ich noch an Bord? Also klar, hätte ja auch sein können, ein anderer hätte in diesem Bieterprozess ein anderer Bieter hätte mehr geboten, dann wäre für mich auch von heute auf morgen Schluss gewesen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Da muss man aber trotzdem schauen, dass die Leute an Bord bleiben. Ich habe versucht, meine Keyplayer da schon auch an Bord zu halten. Auch da muss man ganz klar sagen, in Insolvenz gelingt das nicht, ist auch mir nicht gelungen. Gab es doch nochmal einige Absprünge und gab dann auch im Neustart, auch das habe ich mich da auch intensiv mit beschäftigt, gelesen, dass gerade die ersten 12 Monate doch auch nochmal einige abspringen. So war es bei uns auch. Der unterlegene Bieter hat jetzt ein Ingenieurbüro in Heilbronn aufgemacht, uns da nochmal ein bisschen Leute abgeknabbert. Okay. Mhm. Das ist natürlich so ein Thema, das ist nicht schön jetzt aus unserer Sicht heraus, aber lässt sich vermutlich in so einem Prozess, wo doch, das muss man ganz klar sagen, die Insolvenz kämpft jeder auch für sich selber, irgendwo nicht so schön. Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte das dann auch von der Kommunikation, das war ja so ein bisschen deine Frage. Also ich habe für mich das überlegt, was mache ich jetzt? Als klar war, wir müssen Insolvenz anmelden. Ich erlebe das ja immer so, dass die allermeisten dann ja komplett auf Tauchstation gehen. Das ist ja dann so, dass die Unternehmer überhaupt nicht mehr erreichbar sind, dann weg sind und mehr oder weniger die Gerüchteküche dann die Führung übernimmt. Ich hatte auch durch meine diversen Ehrenämter in der Vergangenheit eigentlich einen relativ guten Draht zur Presse. Das heißt, ich habe schon eigentlich etwas, also auch als das klar war mit der Insolvenz, habe ich da auch ein gutes Vertrauensverhältnis zur Presse gehabt. Das heißt, das, was ich gesagt habe, wussten die, da können sie sich darauf verlassen, dass das auch so stimmt. Und da konnten wir das dann relativ gut in geregelte Bahnen bringen, dass die Gerüchteküche nicht explodiert. Ja. Natürlich, Gerüchte gibt es immer. Dann war erstmal diese Seite irgendwo befriedet und ich für mich. Ja, was soll man denn tun? Ich war einfach letztendlich überzeugt, dass wir dann eine Chance haben, dass wir da durchkommen können und dass das vielleicht jetzt wirklich nicht über einem Missmanagement über die letzten 5 Jahre geschuldet war, sondern dass da einfach jetzt verschiedene Dinge unglücklicherweise zusammengekommen sind. Natürlich kombiniert mit Fehlern, die wir auch im Management und die ich auch persönlich gemacht habe. Das will ich gar nicht schönreden. Aber dass wir da wirklich eine Chance haben. Und was wollen wir denn dann machen, wenn man dann auf Tauchstation geht? Sorry, das wird kein Erfolgsfall. Ich habe mich dann entschieden, da offensiv an das Thema ranzugehen. Und da gab es dann schon das ein oder andere. Ja, Herr Voller, Sie sind ja natürlich privilegiert. Sie wussten ja von Anfang an, dass sie dabei sind, aber jetzt denken sie doch mal an ihre ganzen Mitarbeiter, das war mal so ein Kommentar im Internet, die können das halt nicht und das ist natürlich frustrierend ein bisschen, wenn man weiß, wie man sie eigentlich doch auch in der Summe dafür eingesetzt hat und wir haben ja auch ein Konzept, kam ja jetzt zum Tragen, das 30 Arbeitsplätze mehr hatte als das andere Konzept, aber das ist etwas von außen, Das können viele nicht nachvollziehen, da kann man nicht reingucken. Und da muss ich einfach sagen, als Unternehmer, sorry, das muss man dann auch wegstecken. Also wenn du everybody's Darling sein willst, dann wirst du so einen Job auch nicht machen können.
Ja, absolut. Aber dann kurz zusammengefasst, also offensiv in die Kommunikation gehen, aber dann auch mit Selbstvertrauen und in das Ganze eben Vertrauen, dass das Konzept dann zu verkaufen und dann das auch plausibel rüberzubringen.
Ja, man geht all in, sorry, das ist zu sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit und dann hätte ich vielleicht noch Plan B und dann hätte ich noch Plan C. Ja. Das wird dann auch nicht unbedingt ein Erfolg, sondern das jetzt, ich habe es auf eine Karte gesetzt, weil ich dran geglaubt habe, hätte auch schief gehen können, muss man ganz klar sagen, hat geklappt, aber ich glaube halt, wenn wir es nicht so kommuniziert hätten, dann hätte es sicherlich nicht geklappt.
Ja, ja, na, stark. Ja, du hast ja dann im Zuge des Neustarts dann auch 75% der Anteile abgegeben, die du seit deinem 29. Lebensjahr dann gehalten hast von den 100%. Und da verschiebt sich ja klar die Eigentumsverhältnisse, aber wahrscheinlich ja auch dann so ein Stück weit das mentale Mindset und wahrscheinlich schon auch an der einen oder anderen Stelle dramatisch. Also du hältst noch 25% die Sperrminorität, aber musst dich jetzt wahrscheinlich auch mit mehr Leuten als früher dann wahrscheinlich abstimmen bei manchen Entscheidungen. Und ja, so ist ja das gesamte unternehmerische Modell ein bisschen geändert. Und das finde ich auch sehr spannend, wie du das für dich dann modelliert hast, also bei dir selbst im Kopf und dann aber auch von der Organisationsstruktur her. Gibt es da so irgendwie die härteste drei Fragen, mit denen du dann kämpfen musstest oder wo du für dich beantworten musstest, um dann gegenüber Familie, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit dann auch als derjenige stehen zu bleiben, der halt wirklich nach vorne geht und dann gestaltet in dem Ganzen?
Also ich glaube, wer unternehmerisch tätig ist, also nichts bleibt, wie es war. Also es verändert sich immer und es war letztendlich, die Frage hat sich nicht gestellt. Also die 100% haben nicht ganz gestimmt. Meine Schwester hatte noch 25% im Altunternehmen, also ich war 75% Gesellschafter. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Mehrheit abgegeben. Das ist so, das waren einfach auch dem Konzept geschuldet, über das Kapital, das wir reden, das jetzt für den Neustart notwendig war. Aber ich sag's mal ganz salopp, ich habe lieber 25% an einer Firma, die läuft, als 75% an einer Firma, die nicht läuft. Und abstimmen, sorry, also die Zeit, wo man einsame Entscheidungen trifft, das gibt's ja im Tatort, wo der Unternehmer ja meistens immer der Mörder ist oder der Böse.
Oder das Opfer.
Und im Fernsehen irgendwo, aber letztendlich abstimmen muss man sich mit jedem. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich, auch vom Team her, wir haben jetzt eine sehr junge Führungsmannschaft, meine Gesellschafter sind sehr jung. Also das macht extrem Spaß, da jetzt wirklich was zu reißen. Und das war auch irgendwas, was mir, glaube ich, vorher gefehlt hat. Also wir haben, das muss ich ehrlich sagen, diese multiplen Krisen, wie gesagt, was vor Corona passiert ist, was ich gerade geschildert habe, Corona, der Ukraine-Krieg und dann die ganze Flaute, die gesamte Situation in Deutschland, dass du halt keine Produktivitätsgewinne mehr hast, die extremen Preissteigerungen. Das hat mir so zu schaffen gemacht, dass das auch schon wirklich an mir gefressen hat. Da glaube ich jetzt, sagen wir es mal so, meine Frau sagt immer, lass uns mal in ein, zwei Jahren drauf gucken, dann wissen wir, für was es gut war. Das ist schon so was, wo ich glaube, da kann jetzt was Gutes draus werden. Wir sind jetzt 6 Monate am Start, bisher ist es gut gelaufen, wir sind da noch nicht durch das ganze Thema, aber es macht Freude, wieder tätig zu sein und das in einer führenden Rolle, wo man gestalten kann. Und da ist es, glaube ich, egal, ob man jetzt 25, 50 oder 75% hat, die Entscheidungen, die man trifft, die müssen ja trotzdem irgendwie rational begründbar sein. Und wenn die begründbar sind, dann folgt dir auch immer irgendwo eine Mehrheit. Und wenn die Mehrheit dir nicht folgt, dann war vermutlich auch deine Entscheidungsvorlage vielleicht nicht ganz so gut. Da muss man sich auch kritisch hinterfragen. Ja. Also von dem her, das muss man so sehen, Blick nach vorn. Du kannst ja immer nur die Möglichkeiten nutzen, die du hast. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich möchte schon noch einige Jahre arbeiten und gestalten, und da tun sich jetzt schon gewisse Chancen auf, die gilt es jetzt zu nutzen.
Ja, toi, toi, toi. Kommen wir mal zu den Entscheidungen. Also basierend mal auf deine gesamte gebündelten Erfahrungswerte, was sind so deine wichtigsten Regeln, nach denen du Entscheidungen triffst, um dann möglichst fürs Unternehmen die richtige oder eine gute Entscheidung zu treffen?
Also ich glaube, der erste Punkt ist keine Ad-hoc-Entscheidungen. Also die goldene Regel, mal drüber zu schlafen. Ich glaube, das kennt jeder am nächsten Tag. Also abends, wenn es dann schon grau wird, sieht die Welt manchmal etwas anders aus als am nächsten Tag, wenn vielleicht doch die Sonne wieder scheint oder alles. Also drüber schlafen. Dann glaube ich, einfach immer mal auch in die Situation des anderen versetzen. Zu sagen, okay, was würde ich jetzt machen, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde irgendwo, dass man das mit ins Kalkül zieht. Und am Ende des Tages ist es halt als Unternehmer, müssen die Entscheidungen so sein, dass sie dem Unternehmen dienen. Und da muss man dann halt einfach auch gucken, was dient dem Unternehmen, und letztendlich alles, was dem Unternehmen nicht dient, das kann man dann auch nicht machen. Und dann denke ich, wichtig ist noch auf den Prozess, und da haben wir, glaube ich, auch ein paar Fehler gemacht. Wir haben uns zu viel Prozesse gegeben. Das ist ja heute mit ISOs 9000, 14.000, 45.000, alle. Was passiert? Ein Prozess hast du, dann hast du auf einmal 5 und dann hast du irgendwie 10. Und das führt alles dazu, dass die Leute nicht mehr miteinander reden. Wir haben radikal jetzt auch unser QM-System jetzt mal runtergestutzt oder sind gerade dabei. Wir sind jetzt in der Neuzertifizierung. Wir brauchen das einfach auch, weil unsere Kunden das verlangen. Aber das Allerwichtigste ist am Ende des Tages, wenn irgendwas unklar ist, zum Äußersten greifen, miteinander reden.
Ja.
Und dann kriegst du auch eine ganz andere Schnelligkeit wieder hin. Und das ist, denke ich, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht so viel Speck ansetzt, was jetzt die Prozesse und Regulierung letztendlich, leiden alle unter der Regulierung, die es jetzt von der EU her gibt, aber es ist letztendlich so, dass sich jedes Unternehmen nochmal eine ganz eigene Regulierung gibt.
Ja.
Und da ist die Kunst, die so schlank wie möglich zu halten.
Ja, absolut, absolut. Lass uns mal so einen Blick in die Zukunft wagen, okay? Wenn wir in 1-2 Jahren mal schauen, was ist denn so die nächste große Pressemeldung, die wir über die Follard Heavy Duty Solutions lesen werden und warum?
Also hoffentlich natürlich tolle Auftragsmeldungen und tolle Projekte. Also ich finde es selber faszinierend, was wir alles machen. Wir haben jetzt die Abnahme bekommen für das größte Hochregallager, das höchste Hochregallager mit 30 Tonnen pro Regalfach in den USA, was wir je gebaut haben.
Wie viel hoch ist das dann?
Es ist 50 Meter hoch.
Okay.
Also man kennt ja an der Autobahn die Hochregallager, das ist ja alles für Europaletten oder für kleine Kisten. Wir machen das halt für große, schwere Aluminiumrollen, die bis, wie gesagt, bis 30 Tonnen gehen. Also wenn wir da was vermelden können, wir sind gerade an einigen Projekten dran in der Akquise. Wenn es da was zu vermelden gäbe, und ich sage, wenn wir dann vielleicht in 2-3 Jahren auch wieder in ein solides Wachstum reinkommen können, dass wir sagen, okay, wir haben uns vielleicht an der Stelle verstärkt oder wir haben uns an der Stelle verstärkt oder wir haben jetzt wirklich vielleicht auch in Amerika nochmal einen Brückenkopf gegründet, wo wir uns gerade überlegen, wie wir vielleicht die USA erobern können, dann wäre das schon eine ganz tolle Geschichte.
Also meine Daumen sind gedrückt und ich denke, die Hörer drücken mit. Also von daher freuen wir uns, was wir dann sehen. Ja, Follard gibt es ja jetzt, haben wir es ja ein paar Mal schon davon gehabt, seit über 100 Jahren. Dein Großvater hat 1925 hier in Weinsberg mit einer Schlosserei den Grundstein gelegt. Dein Vater ist dann mit 13 Jahren in die Verantwortung gekommen, weil der Großvater bei einem Zugunglück verstorben ist. Und du selbst hast ja dann mit 29 das Unternehmen übernommen. Also kann man ja sagen, Familie Follard gestaltet, wenn andere aufhören. Was ist denn da aus deiner persönlichen Erfahrung das eine Ding, also dieses eine Ding, das du aus 100 Jahren Follard sagen kannst, das ist für jeden Unternehmer, der jetzt zuhört, wichtig, der gestalten will. Was muss der verstehen, damit er sowas tun kann?
Gut, das eine Ding, das ist natürlich eine ganz schwere Frage, weil es sind ja oft immer viele Dinge, die sich ja dann über die Zeit auch in verschiedenen Nuancen widerspiegeln. Also ich glaube, es ist am Ende des Tages Verantwortung. was, glaube ich, auch einen Unternehmer unterscheidet von einem Angestellten oder von normalen Menschen. Du kommst letztendlich, wenn du Unternehmer bist, aus diesem Thema Verantwortung auch nicht raus. Mhm. Und George Bernard Shaw hat ja, glaube ich, mal gesagt, Freiheit heißt Verantwortung. Und deshalb fürchten sich so viele Menschen vor ihr. Dieses Thema Verantwortung ist natürlich schon was Tolles, wenn es gut läuft. Aber wenn es nicht läuft, ist natürlich auch eine wahnsinnige Bürde. Mhm. Aber ich glaube, das Thema Verantwortung für das Unternehmen, für sich selber, für alles, wo man eben auch die Prioritäten durchaus mal im Laufe der Zeit wechseln die mal. Aber ich glaube, das Thema Verantwortung ist schon was, was jeder Unternehmer haben muss, mhm, um unternehmerisch tätig zu sein. Weil das ist der innere Wertekompass, der einem ja gerade in der Politik wird der ein bisschen abgesprochen. Da wird ja versucht, alles zu regeln, alles über Gesetze zu machen. Aber wenn der innere Wertekompass nicht da ist, dann wird es auch nicht erfolgreich. Mhm.
Und das ist das Wichtigste, darum alles rum zu gestalten und die solide Basis dann zu haben. Ja, herzlichen Dank, lieber Hans-Jörg, für dieses Gespräch, für deine Offenheit und für die 100 Jahre Geschichte, aus der du jetzt nicht nur eine Lektion gemacht hast, sondern einen Neustart, und alles Gute für das weitere Durchstarten.
Und vielen herzlichen Dank. Glaube ich, können wir brauchen, ja.
Gerne. Und für alle, die gerade zugehört haben, ihr habt jetzt gehört, was es bedeutet, da eben so einen Neustart zu machen in so einem historisch gewachsenen Unternehmen, was für Werte dahinter stecken, und dass man eben, wenn man das Herz in die Hand nimmt und die Entscheidungen trifft, dann auch erfolgreich dann damit auch was bewegen kann. Und letztendlich beginnt alles mit einer Entscheidung, die eigene Richtung selbst in die Hand zu nehmen, auch dann, wenn vordergründig mal alles dagegen spricht. Und genau das ist eben der Charakter von Gestalten statt Jammern. Wenn diese Episode einen Nerv getroffen hat bei dir, dann teile sie mit jemandem, der gerade in einer Situation steckt, in der er diese Perspektive auch brauchen kann. Abonniere den Podcast, damit du keine weitere Folge verpasst, und bis zur nächsten Episode Gestalten statt Jammern. Vielen Dank, lieber Hans-Jörg.
Gerne.
Gestalten oder jammern? Bis zur nächsten Episode. Bis dahin, Ärmel hoch. Dein Kai Kissebert.